Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn wir besser verstehen wollen, was es heißt, deutsch zu sein, müssen wir die Diasporas verstehen, die Deutschland mit zu dem gemacht haben, was es heute ist. Das schreibt der Historiker Alexander Clarkson in seinem Buch Die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Immigranten in Deutschland seit 1945. Alexander Clarkson forscht am European und International Studies Department des King's College in London zu Deutschland und Europa und ist mir nun aus England zugeschaltet. Ich grüße Sie, hallo.
Ja, guten Tag.
Sie haben sich insbesondere 5 Diasporas in der Bundesrepublik nach 1945 angeschaut. Vorneweg, Alexander Clarkson, ab wann spricht man überhaupt von einer Diaspora-Gemeinschaft?
Aus meiner Sicht kann man von einer Diaspora-Gemeinschaft sprechen, wenn es eine Gruppe gibt, die einen gewissen Selbstorganisationsgrad aufgebaut hat, eine Gruppe, wo genug Menschen eine Art Identität teilen, wo sie dann zusammenkommen, um eigene Interessen gegenüber dem Herkunftsland, wie auch dem Land, wo sie sich gesiedelt haben, wo sie jetzt leben und arbeiten, zu vertreten. Und das entsteht aus auch einer Form von Selbstidentifikation. Man kann ein Einwanderer sein, aber nicht sich als Teil einer Diaspora zu sehen. Man kann sich so betrachten als Identität als ja Tischtennisspieler oder Fußballspieler oder Magic-Kartenvereins. Das sind alles Fragen der Selbstidentifikation. Aber wenn genug Menschen diese geteilte Herkunft, diese Herkunft, die sie zusammen alle teilen, als hauptsächlicher Identifikationsgrad sehen, daraus entsteht eine Diaspora-Gemeinschaft, die sich dann selbst organisiert, Institutionen schafft und dann über mehreren Generationen eine gewisse Identität und eine gewisse Beziehung zum Herkunftsland wie auch zum Land, in dem sie leben und arbeiten, aufbauen und teilen.
Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts verfügen mehr als 22 Millionen Menschen in Deutschland im weitesten Sinne über einen Migrationshintergrund. Das ist ja nicht unwesentlich. Und erst recht spät, in den 1990er Jahren, hat man damit begonnen, die dauerhafte Präsenz der MigrantInnen anzuerkennen und MigrantInnen-Gemeinschaften als politische Akteure überhaupt in den Blick zu nehmen. Warum hat denn das so lange gedauert in der Bundesrepublik?
Ja, das ist ja auch ein faszinierender Aspekt der Nachkriegsdeutschlands, dass man nach 1945 auf der einen Seite durchaus den Schaden und die großen Verbrechen des Holocausts anerkannt hat, aber auf der anderen Seite eine Idee der deutschen Identität verankert hat in der Bundesrepublik sowie auch in der DDR, die eigentlich zutiefst nur ethnisch homogen war. Die Idee, dass als Staatsbürger der Bundesrepublik, dass man als Deutscher eine sehr gewisse Herkunft hat, dass es kein Einwanderungsland ist, dass das eine Gesellschaft ist, die jetzt national homogen ist und damit auch nicht mit Fragen der Einwanderung nur als vorübergehende Fragen den Arbeitsmarkt zu regeln gesehen hat. Das heißt, es hat mehrere Generationen gedauert, bis man diese Entwicklungen anerkannt hat, dass diese Gruppen nicht nur eine vorübergehende Faktor sind oder sich in der deutschen Identität assimilieren würden, eine Idee der deutschen Identität, die in die 1950er verankert hat, auf der sozialdemokratischen wie auch auf der christdemokratischen Seite, auch innerhalb der SED, auf der DDR-Seite. Es hat eben mehrere Generationen gedauert, bis es zu dieser Erkenntnis kam, dass diese Menschen erstens nicht weggehen werden. Das wäre auch eine Grundlage der Gastarbeiterpolitik, auch zum Teil auch der Flüchtlingspolitik, dass es um vorübergehende Entwicklung geht, dass es um Bevölkerungsgruppen geht, die eventuell in jeweiligen Herkunftsländer zurückkehren werden. Diese Erkenntnis entsteht nur in den 1990er Jahren, dass es kein vorübergehender Faktor ist, weil man dann eine zweite Anwanderungswelle hat nach 1989, nicht nur aus der ehemaligen Sowjetunion oder Osteuropa, aber auch aus Nordafrika, aus der Türkei. Das kam nur die Erkenntnis im Nachhinein. Das ist eine Identitätsfrage, die eigentlich zu einer verzögerten Erkenntnis hat, dass Diaspora ein endgültiger und ein permanenter Teil der deutschen Gesellschaft sein werden.
Verzögert, und Sie machen auch ganz deutlich, dass diese Vorstellung von einer nationalen, homogenen Identität absoluter Blödsinn ist, wenn man sich die Jahrhunderte des Deutschen Reiches mal zu Gemüte führt. Das hat es so nie gegeben. Alexander Clarkson, wie haben Migrations- und Integrationsprozesse die Politik und Identität der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten verändert? Was konnten Sie beobachten und herausfinden?
Naja, das ist Faszinierende ist, dass es mit jeder unterschiedlichen Diaspora-Gruppe eine andere Dynamik ist. Und das ist das Erste, was man betrachten muss. Es wird zu oft auf so eine homogenisierende Aspekt geschaut, dass Gastarbeiter oder Einwanderer, dass es eine allgemeine homogene Einwanderer-Erfahrung gibt in der Bundesrepublik. In Wahrheit hat jede unterschiedliche Gruppe einen anderen Beitrag zur Entwicklung der Bundesrepublik gehabt. Das heißt, wenn man die Ukrainer sich betrachtet, das ist eine sehr spezifische Gruppe mit ihrer eigenen historischen Beziehung zum deutschsprachigen Raum, die zurück im 17. Jahrhundert geht. Und das heißt, das sind auch Gruppen und Communities, die damit auch eine gewisse eigene Dynamik in deutschen Gesellschaften stehen. Dasselbe mit den türkischen Gruppen oder kurdischen Gruppen in der Bundesrepublik oder iranischen Gruppen. Jeder hat eine andere Rolle gespielt in der Bundesrepublik nach 1945. Ich meine, wenn man die Iraner betrachtet zum Beispiel, das ist eher eine bürgerliche Gruppe. Das sind Menschen, die durch Formen der studentischen Einwanderung in den 60er und 70er Jahren eine Rolle in der Bundesrepublik gespielt haben. Damit spielen sie eine andere gesellschaftliche Rolle als Gruppen, die eher durch Formen der Gastarbeitereinwanderung in Teilen der deutschen Industrie und damit in allen anderen gesellschaftlichen Teilen der Bundesrepublik zu finden hatten. Und damit haben diese Einwanderungseffekte in jedem Teil der Gesellschaft in der Bundesrepublik verändert, eine andere Perspektive gebracht und andere Verbindungen aufgebaut zu unterschiedlichen Herkunftsländern um die EU herum und auch in der weiteren Welt.
Die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Immigranten in Deutschland seit 1945. Ich spreche mit dem Historiker Alexander Clarkson über sein neues Buch in der politischen Lesart auf Deutschlandfunk Kultur. Die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Immigranten in Deutschland seit 1945, so der Titel. Sie haben, Alexander Clarkson, in Ihrem Buch untersucht, wie sich Diaspora-Gemeinschaften in der Bundesrepublik gebildet haben, wie sie dazu beigetragen haben, die deutsche Politik und Kultur zu beeinflussen. Fünf Diasporas haben Sie in den Blick genommen, die türkisch-kurdische, die persische, die aus arabischen Ländern und Israel, die aus dem ehemaligen Jugoslawien und auch die ukrainische, im weitesten Sinne osteuropäische. Nach welchen Kriterien genau haben Sie diese Diasporas untersucht?
Naja, dieser Buch war gedacht als Gedankenanstoß. Kein Historiker kann in Depth, in größeren Tiefen, jede Diaspora-Gruppe in Deutschland untersuchen. Und da muss man auch sich selbst ehrlich sein. Zum Beispiel, ich habe nicht die sprachlichen, kulturellen Erfahrungen bei der vietnamesischen Diaspora, aber diese Ideen, diese fünf Gruppen zu untersuchen, wo ich sehr viel Forschung betrieben habe in den letzten 20 Jahren, die auch einen sehr großen Einfluss auf der politischen Entwicklung der Bundesrepublik ausgeübt haben. Nehmen wir die türkisch-kurdische Diaspora. Das ist eine Diaspora, die zum größten Teil, obwohl es natürlich Wurzeln hat, bis tief in den 17. Jahrhundert, aber diesen großen Bevölkerungssurge bei den türkisch-kurdischen Gruppen, das ist natürlich durch die Gastarbeitereinwanderung der 50er und 60er Jahre. Das sind Gruppen, die eine so große Rolle gespielt hat bei der deutschen Wiederaufbau in der Nachkriegszeit, die eine so große Rolle gespielt haben in der deutschen lokale Kommunalpolitik, dann Landespolitik in den 70er und 80er Jahre, dann jetzt auch auf Bundesebene politisch gesehen. Das ist eine Gruppe, die durchaus auch die Außenpolitik der Bundesrepublik beeinflusst hat, weil sie einen größeren und größeren Teil der deutschen Wählerschaft jetzt darstellen, also ab den Nullerjahren. Deswegen war das eine Gruppe, die für mir von großem Interesse war. Die persische bzw. iranische Gruppe hat auch sehr großen Einfluss gehabt auf die deutsche Außenpolitik, wegen deren gesellschaftlichen Rollen und deren Netzwerke und Verbindungen mit Teilen der deutschen Gesellschaft.
Was zeichnet denn die Diaspora-Politik in Deutschland heute aus? Was macht sie besonders, auch im Vergleich zu anderen Ländern? Sie leben und arbeiten zum Beispiel in Großbritannien. Was lässt sich da an Spezifika herausstellen?
Das ist eine verspätete Entwicklung, also eine verspätete Politik. Es ist seit den frühen 90er Jahren, kann man durchaus auch von Erfolgen sprechen, dass es durchaus eine positive Entwicklung zu betrachten ist, dass die deutsche Innenpolitik, dass auch in der deutschen Außenpolitik mehr und mehr die Erkenntnis durchgekommen ist, dass die Diasporen auch innerhalb von Deutschland eine wichtige politische Rolle spielen, Einfluss ausüben, auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Macht haben. Aber das ist eine verspätete Erkenntnis, zum Teil, weil diese Identitätsfragen für was es ist, Deutschland zu sein, was ist die deutsche Identität. Diese Debatten sind relativ verspätet in den 90er Jahren, haben sich umentwickelt und haben sich geändert. Das heißt, Entwicklungen, die man schon in Großbritannien, zum Teil auch in Frankreich, auch in den USA und Kanada in 60er und 70er und 80er zu betrachten sind, die entstehen jetzt nur. Diese Erkenntnis, dass Diasporen jetzt auch Macht haben, ausüben haben, auch eine Art von Expertise darstellen, eine Quelle, auch eine Stärke für die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik.
Eine Brückenfunktion auch einnehmen können.
Und aber auch eine Expertise vertreiben können an der deutschen Gesellschaft.
Und Sie machen auch nochmal ganz deutlich, warum eben kulturelle Kompetenz und dieses historische Bewusstsein für Diasporas wichtig ist, für ein Land wie Deutschland. Sie betonen aber auch, wie sehr Integration ein wechselseitiger Prozess ist, also keine Einbahnstraße. Was heißt das genau?
Das heißt, dass je mehr eine Diaspora eine wichtige gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rolle spielt, desto mehr auch politische Mentalitäten, Ideologien, Ausrichtungen, gewisse wirtschaftliche Querverbindungen zu den Herkunftsland, eigene politische und wirtschaftliche Strukturen in einem Land wie Deutschland, die eine desperate Entwicklung, durchaus auch die deutsche Gesellschaft verändern. Und das ist nichts, worüber die Gesellschaft Angst haben muss. Es ist einfach, wenn man das so sagt im Vergleich zu anderen Ländern, eine sehr normale Entwicklung. Wenn man eine große Gesellschaftsgruppe in ein Land reinbringt, mit ein gewisse kulturelle Wertesysteme und andere ideologische Ideen, die durchaus mit einer Demokratie vereinbar sind, dann verändert sich auch diese Demokratie, weil diese Gruppen neue Ideen, neue Impulse, auch sehr positive, also wichtig, eine neue und positive Dynamik in dieses Geschäft reinbringen können. Und damit ist nicht nur ein Integrationsprozess, wo die Minderheit die Ideen und die Ausrichtung der Mehrheitsgesellschaft übernimmt, aber die Mehrheitsgesellschaft übernimmt auch Ideen, Impulse, Teilen, Kunstformen, wirtschaftliche Strukturen dieser Minderheitengruppen in sich rein. Ein erfolgreicher Integrationsprozess ist damit ein beiderseitiges Prozess, kein einseitiges Prozess.
Und das macht der Historiker Alexander Clarkson nochmal ganz deutlich. Diaspora-Geschichte als deutsche Geschichte begreifen, im Übrigen seit Jahrhunderten. Das ist also nachzulesen in dem Buch Die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Emigranten in Deutschland seit 1945. Aus dem Englischen von Michael Adrian und Heide Lutosch, erschienen im Propylen Verlag, 432 Seiten, 28 Euro. Alexander Clarkson, danke für das Gespräch hier in der politischen Lesart.
Vielen Dank.